Ich möchte eigentlich weiterführen, eigentlich die Serie, die wir eigentlich vor Ostern begonnen haben. Jetzt erinnere ich mich mal gar nicht mehr, was habe ich an Ostern gepredigt gleich, was war es noch? Genau, Aarons blühender Stab. Also ich habe mich schon erinnert, darf ja nicht lügen. Ja, Aarons blühender Stab, aber das war ja als Vorschatten auf Ostern, als Vorschatten auf das, was mit und durch Jesus geschehen ist. Aber davor hatten wir eine andere Person im Blick. Und wer war das? Die Lea. Gut. Schön. Da frage ich jetzt mal. Wer war denn die Lea? Nati. Wer war die Lea?
Die Frau vom Jakob.
Die Frau von Jakob. Die erste.
Die erste Frau.
Okay. Gut. Wie viele Kinder hatte die Lea? Hey, wie viele Kinder hatte die Lea? Erika, du musst das wissen, du hast 13 Kinder. Die Erika hat 13 Kinder. Die hat mehr als die Lea. Eindeutig mehr. Wie viel hat sie? Wie viel hat sie gehabt? 7 Kinder. 6 Jungs und ein Mädchen. Also das ist der biblische Maßstab für vollkommene Mutterschaft, 7 Kinder. Und unsere Erika hat noch ein paar draufgesetzt. Halleluja. Also, hier ist nicht der Erdogan, der nur 5 Kinder ausruft, wir rufen 7 Kinder aus. Aber 3 ist auch schon ganz gut, ja. Ne? Okay. 7 Kinder hatte die Lea. Und ja, wir haben schon etliches darüber gesprochen. Einfach ihr Leben war kein leichtes Leben. Will es nochmal in Erinnerung rufen. Überhaupt war es keine einfache Familie, die sogenannte heilige Familie. Und das ist doch auch beruhigend, weil auch wir heilige Familien sind. Und ich weiß nicht, wie es heute Morgen bei dir abgegangen ist. Ja, manchmal kann das ganz schön aufregend sein vor so einem Gottesdienst, wenn die Zeit knapp wird, wenn irgendwas dazwischen kommt, wenn man das Marmeladebrot schmiert und auf einmal da ein Flecken drauf ist, muss man das Hemd wieder wechseln. Und dann man im Auto sitzt und die Frau sagt, schneller, 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 wir kommen zu spät. Und manche haben andere Diskussionen, weil die Kinder irgendwo Zoff machen im Auto. Und dann steht man, und dann kommt man hier rangefahren und dann steht man aus dem, steigt man aus dem Auto aus und sagt, Halleluja. Auch die sogenannte heilige Familie hatte große Schwierigkeiten. Nicht nur kleine Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten. Wir wissen das, Eifersüchteleien zwischen Brüdern. Ja, es ging sogar so weit, ja, der Jakob hat ja den Segen gestohlen und dass der Esau ihn umbringen wollte und Jakob floh nach Haran und da ist er einem hübschen Mädchen begegnet mit strahlenden Augen und das war nicht die Lea. Das war die Rahel und das war Liebe auf den ersten Blick. Von dem Moment an war es um ihn geschehen, wie um manche unserer Männer hier es geschehen war. Und dann hat Jakob um die Hand Rahels angehalten bei seinem Onkel Laban. Und er hat ihm 7 Jahre aufgebrummt, 7 Jahre Arbeit. Und dann hat er ihm aber damals, deswegen sind wir auch gegen Verschleierung, war die Braut damals verschleiert und er lüftete den Schleier und es war nicht die Rahel, sondern die Lea. Und dann ging er nochmal und hat sich fürchterlich beschwert bei seinem Onkel Laban und dann hat er gesagt, man muss nochmal 7 Jahre arbeiten. Aber er konnte die Rahel direkt danach heiraten. Also es war fast so eine Doppelhochzeit. Also einen Tag die eine und den anderen Tag die andere. Und dann nochmal 7 Jahre harte Arbeit. und Betrug um den Lohn. Und wie gesagt, das ist auch, ja, sogenannte heilige Familie. Da gab es Eifersüchteleien, da gab es Mord und Totschlag, da gab es Lug und Betrug. Eifersüchteleien zwischen Brüdern, Eifersüchteleien zwischen Schwestern dann. Initiiert durch den Vater. Und so geht's auch uns manchmal. Da sind wir gar nicht schuld, dass es Konflikte gibt zwischen Geschwistern, sondern manchmal sind die Eltern schuld, weil sie ihre Kinder dann ungleich behandeln. Und ich weiß es selbst aus eigener Erfahrung. Wir haben ja zwei Jungs, die, der Josch und der Manuel. Der Benni kam ja erst viel später. Aber heute ist er 25 geworden. Josch und Manuel waren bloß 15 Monate auseinander. Und da ist diese typische, letztens hatte ich wieder einen Mann bei mir, der mir erzählt hat von Rivalität zwischen Brüdern. Ich habe gesagt, das ist ganz normal, kennen wir. Ja, und da war diese Rivalität zwischen Brüdern. Und wenn wir den Manuel runtergeschickt haben, den Abfall runterzubringen, aber der Josch, ne? Und umgekehrt auch, ne? Aber der Manuel. Und so gingen sie mir hin und her. Es wurde genau, peinlichst genau darauf geachtet, dass der andere ja nicht zu wenig macht. Oder dass man selbst ja nicht zu viel macht. Das ist so zwischen Geschwistern. Und wie gesagt, Eltern können das befeuern. Und der Laban hat das gemacht. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir Eltern lernen, weise zu leben. Dass wir Eltern das nicht befeuern. Noch Konflikte hervorrufen zwischen unseren Kindern. Sondern dass wir befrieden. Und dass wir segnen. Ich kann aus eigener Familie, und ich denke, das ist wichtig, einfach auch da authentisch zu sein. Ja, auch ich komme aus einer Familie, die nicht perfekt ist, eher das Gegenteil. Und ich hatte eine Großmutter, die eigentlich sich gefreut hat, wenn mein Bruder und ich, wir waren noch knapper auseinander. Wir waren nur 12 Monate und 17 Tage auseinander, mein Bruder und ich. Aber ich war der Ältere. Halleluja. Und wir haben uns auch manchmal gestritten. Einmal haben wir ein Spiel gespielt und er wollte mir meinen Lohn nicht auszahlen und dann habe ich ihm eine geschossen, ja, und da habe ich mir dabei den Daumen gebrochen. Ja, da waren die noch harmlos, aber den hat es ganz schön geschmissen da. So 2-3 Meter ist er geflogen, ja, weil ich so, bam, ja, weil ich Fred, hör zu, weil ich früher ein sehr jähzorniger junger Mann war. Ja. Ja, und da hat der Herr viel getan. Und heute ist Geduld und Gleichmut mein Beiname. Ja, also Rivalitäten, Streit zwischen Geschwistern. Als Eltern können wir das befeuern oder können wir befrieden, und lass uns das befrieden. Lass uns sowas gar nicht aufkommen. Und das ist wichtig, einfach auch, ja, gleiche Behandlung, aber auch Förderung, weil einfach Kinder verschieden sind. Und bei manchen sind die Fähigkeiten offensichtlich. Oder ist beispielsweise die Schönheit offensichtlich? Bei der Rahel war das. Und es war das so. Und ist das so bei unserer Schwiegertochter. Aber bei anderen ist es nicht so offensichtlich. Und das heißt ja nicht, dass die Lea ein unhübsches Mädchen war und ein hässliches Mädchen. Sondern sie hatte halt nicht die strahlenden Augen, die Rahel hatte, vielleicht so sanfte Augen, heißt es, glaube ich, im Hebräischen. Die hatte sanfte Augen und war ein ganz anderer Typ von Mensch. Aber in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir haben das miteinander besprochen. Wenn man sich in die Lage der Lea versetzt, dass dich dein Vater hier so regelrecht verscherbelt. Und Lea, haben wir vorhin gehört, sie war nicht nur die erste Frau Jakobs, sondern sie war die Erstgeborene. Sie war die Erstgeborene von beiden. Und das hat ja immer was zu sagen in der Bibel. Es ist ein ganz wichtiges Prinzip, das auch wir erkennen müssen. Das Prinzip der Erstgeburt ist ganz, ganz wichtig. Weil Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Jesus ist der Erstgeborene überhaupt. Vor Schöpfung, vor aller Welt. Der eingeborene Sohn Gottes. Und er durchbrach die Todesketten. Und deshalb, weil er als der Erstgeborene durchbrochen hat, werden auch wir durchbrechen. Das ist das Prinzip von Erstgeburt. Das ist eine besondere Qualität auch dahinter. Und Erstgeborene sind dazu berufen, zu durchbrechen. Ja, vor Gott war sie die Erstgeborene, aber für Laban hat sie nur formell als Erstgeborene behandelt. Und er hat gesagt, naja, die Erstgeborene muss zuerst weg. Nur formell. Aber in Wirklichkeit wurde sie abgelehnt. War das eine ganz, ganz bittere Sache, dass ihr Vater sie so weggegeben hat. Und einem Mann gegeben hat, der sie nicht liebt. Und dann war sie auch formell die erste Frau Jakobs. Aber die Lieblingsfrau war eine andere. Das war die Rahel. Formalitäten und Realität ist was ganz Unterschiedliches. Formelle Dinge sind was ganz Unterschiedliches und Realität. Wie schaut bei dir und bei mir die Realität aus? Aber jetzt zu Lea. Lea musste all das verkraften. Lea musste mit all dem umgehen. Und wie konnte sie das? Wie konnte sie eigentlich damit umgehen, ohne als Wrack zu landen? Mit all dieser Ablehnung. Wir alle wissen, dass Ablehnung eine der schlimmsten Wunden sind, die Menschen haben können. Und die einfach nachwirken und auch man wird erwachsen äußerlich, schaut alles gut aus. Aber ein abgelehnter Sohn sagt in Wirklichkeit, wenn die Leute wüssten, bin ich eigentlich ein Versager und liebt mich eigentlich niemand, innerlich. Gott geht tiefer mit uns. Er bleibt nicht bei der Fassade stehen. Wisst ihr, was Lea gehalten hat? Wisst ihr, was Lea gesund erhalten hat? Das war ihr Glaube. Und deswegen möchte ich heute Morgen über den Glauben von Lea sprechen. Der Glaube bereitet den Weg für das Wirken Gottes. Der Glaube setzt das Wirken Gottes regelrecht frei. Und da müssen wir uns erinnern, im Hebräerbrief, da gibt es ja dieses berühmte Glaubenskapitel, Hebräer 11, da heißt es in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben. Drück mal die Hand deines Nachbarn, der Nachbarn, und sag, du musst glauben. Du musst glauben. Ja, das hören, Geschwister, das hören wir nicht so gerne in der heutigen Zeit. Ein Muss. Stimmt's? Das hören wir nicht so gern in der heutigen Zeit. Aber es ist eine Notwendigkeit. Der muss glauben. Anders geht es nicht. Dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und es reicht eben nicht nur aus, dass er ist, sondern dass er ein Belohner ist. Das heißt, wenn ich bete, wenn ich konkret bete, erwarte ich, das ist Glaube, erwarte ich, dass das auch eintritt, was gebetet wird. Sonst ist bloß in die Luft gesprochen. Wenn ich bete, erwarte ich. Und ich konzentriere mich im Gebet nicht auf das, was ich will, sondern ich schaue auf den Geber. Und ich vertraue ihm. Kindlich, das heißt, kindlich, was heißt das? Keine Diskussion. Keine innere Gedankendiskussion. Keine Kämpfe, inneren Kämpfe zulassen, da drin im Kopf, sondern purer Glaube. Und das kann manchmal sehr, sehr extrem werden. Bei der Tochter des Jairus hatte Jesus dem Jairus gesagt, glaube nur. Manchmal müssen wir uns so fokussieren, dass wir alles andere ausschalten und glauben. Komme ich noch dazu. Auch in den anderen Teilen, wo die Lea sich fokussieren musste, um zu glauben. Und das ist das, was einfach, was ich hier rauslese, ist der Glaube der Lea, das Vertrauen. Und es ist ein persönlicher Glaube. Wir wissen das, Gott ist nicht ein Automat, wo du oben die Glaubensmünze reinsteckst und unten das Ergebnis rausholst, sondern es ist persönlicher Glaube, der aber Folgendes sagt, wenn ich im Willen Gottes bete, das ist der wichtige Punkt. Es gibt auch viele Gebete, die nicht im Willen Gottes sind. Aber wenn ich im Willen Gottes bete und im Namen Jesu bete, wird Gott handeln, wird Gott eingreifen. Und das lasst uns festhalten und das lasst uns wieder neu ergreifen. Und das muss auch immer wieder gesagt werden, das muss immer wieder erfrischt werden. Glaube ist wie ein Garten, der gepflegt werden muss. Lasst uns als Immanuelaner neu und frisch glauben. Und da sind die Umstände völlig egal. Lea glaubte in schwierigen Umständen. In schwierigen persönlichen Umständen. Das war ja nicht nur so bei ihr. Das war nicht nur ihre persönliche Not, sondern in der Familie Jakob, da ging es drunter und drüber. Immer war was los. Und so ist ja auch doch bei uns, weil die Welt eben so ist. Es ist immer was los. Du löscht auf der Fahne das Feuer und hinten fängt schon wieder an zu brennen. Das ist Leben, Geschwister. Und diesem Leben müssen wir uns stellen und dürfen wir uns stellen. Das heißt, wenn ich nicht diesen persönlichen Glaube habe und einsetze, dann passiert nichts. Dann haben wir eine fromme religiöse Besinnungsstunde vielleicht heute Morgen. Aber lasst uns wieder neu und frisch glauben, dass der Herr fähig ist, dass er kann, dass er ist, dass er kann und dass er will. Er sagt doch hier, ich bin dein Belohner. Wo ist mein Lohn? Jahre, Jahrzehnte habe ich gearbeitet. Wo ist mein Lohn? Dein Lohn wird kommen. Es ist ein Lohn vorhanden. Und Gott wird Belohner sein. Glaube setzt deshalb Übernatürliches frei. Auch das habe ich schon öfters gesagt. Im Unsichtbaren Hat Gott Schätze für dich? Hat Gott Gutes für dich vorbereitet? Und der Glaube holt es ab. Der hat diese einzigartige Fähigkeit, das Unsichtbare ins Sichtbare zu bringen. Das ist unser Glaube. Das, was Gott im Unsichtbaren für dich hat, da braucht es dein Glauben, der muss dazukommen. Da ist was von Gott und dein Glaube muss dazukommen. Und dann passiert's. Also, der Glaube Leas hat das freigesetzt und dann hat sie Kinder bekommen. Und auch da war dieses Kämpfen um die Liebe des Jakob. Aber auf der anderen Seite auch der Glaube an Gott. Und das wissen wir, weil sie bei dem vierten Sohn gesagt hat, und jetzt will ich dich preisen, dann schaue ich nur noch auf dich. Vorher hat sie auf Gott geschaut, aber auch auf Jakob, aber dann hat sie nur noch auf Gott geschaut. Warum? Menschen enttäuschen, Gott enttäuscht nie. Menschen enttäuschen. Und wenn du enttäuscht bist, hast du dich getäuscht. So einfach ist es. Ja? Und deswegen irgendwo sind so viele, die auf andere Menschen setzen. Das können wir gar nicht. Wir enttäuschen. Deswegen lasst uns nicht primär auf Menschen setzen, sondern auf den Herrn setzen. Und dann wirst du auch nicht enttäuscht. Zweitens. Der Glaube schützt dich vor dem Teufel und vor seinen Angriffen. Und es muss auch mal wieder gesagt werden, es gibt einen Feind. Es gibt diesen Satan, diesen Widersteher, der dem Wirken Gottes widerstehen will, der uns verführen will. Und das ist ein gefallener Engel, der eine große, große Autorität hat und Kraft. Und warum hat er das? Weil er per Schöpfung ein Herrlichkeitswesen ist, das aber gefallen ist und zum Zerstörer geworden ist. Deswegen haben wir nicht darüber zu urteilen, der Herr wird damit umgehen. Und er greift uns an. Vor allen Dingen uns Gläubige. Die Welt hat er doch eh schon im Sack. Er greift uns an. Er hat uns im Blick. Er hatte Jesus im Blick. Denkt an die Versuchungsgeschichte. Auch sehr, sehr interessant. Jesus wurde durch den Geist, durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt, um zu fasten. Und wie gesagt, du musst nicht nach dem Teufel auf die Suche gehen. Hab mal gute Gemeinschaft mit Gott und er wird kommen. Das ist das, was er hasst. Fasten ist immer wieder mal eine wichtige Sache. Aber Fasten ist keine asketische Übung, sondern mit Fasten drücke ich aus, jetzt will ich mir eine Zeit nehmen, wo mir nichts wichtig ist. Auch die Dinge, die mir zustehen. Essen, trinken, schlafen sind ganz normale, natürliche Bedürfnisse. Aber auf die verzichte ich um der Gemeinschaft mit dir willen, lieber Gott. Weil ich jetzt nicht abgelenkt werden möchte. Und ich habe schon öfters, man sieht es mir zwar nicht an, aber ich habe schon öfters lange Fastenzeiten gehabt. Vielleicht deswegen, auch der Mahesh hatte ja, ich glaube, 28 oder 30 Mal 40 Tage gefastet. Ich habe auch mehrfach 40 Tage gefastet. Und da merkt man, wie viel Zeit man mit Essen verbringt. Und wenn jemand länger fastet, wird er merken, es wird auf einmal klar, es wird einfach das Geistliche. Kämpfst du um geistliche Dinge, fang doch mal an zu fasten. Hörst du die Stimme Gottes nicht mehr, fang doch mal an zu fasten. Und es gibt immer wieder Geschwister, die Stimme Gottes schon lange nicht mehr gehört haben. Weißt du was? Dann bist du ein krankes Schaf. Wenn du die Stimme Gottes nicht mehr hörst, meine Schafe hören meine Stimme, Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Grundrecht eines jeden Gläubigen. Wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, dann sollten bei dir alle Alarmleuchten aufleuchten und du sagst, so, und jetzt gehe ich auf die Knie und ich stehe hier nicht mehr auf, bis ich dich wieder höre. Das wäre doch die richtige Einstellung. Und auch damals hat sicherlich der Feind gewirkt und Lea war sicherlich angegriffen. Von den Einflüsterungen. Und der Feind versucht immer den Fokus woanders hinzusetzen. Und das, was Jesus in der Wüste erlebt hat, er hat diesen Fokus sich nicht wegnehmen lassen. Er hat weithin auf den Herrn geschaut, auf seinen Herrn, den Vater. Der Feind hat versucht, ihn abzulenken, ihn abzubringen. Und das tut er auch bei dir und bei mir. Und das hat er damals bei der Lea versucht. Aber die Lea hat nicht aufgegeben. Die Lea blieb beim Herrn. Und auch da müssen wir eins sagen. Es ist Zeit geistlichen Kampfes. Es ist Zeit geistlicher Auseinandersetzung. Und viele möchten nicht kämpfen, viele Christen. Aber du musst kämpfen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es Kampf geben. Wird es Auseinandersetzung geben. Erst wenn der Herr den Feind wegnimmt oder bindet, dieses tausendjährige Reich, dann ist mal eine Zeit des Friedens. Aber sonst ist es Kampf, sonst ist es geistliche Auseinandersetzung. Und dem müssen wir uns stellen. Und es reicht nicht damit auf, dass ich sage, nö, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Der Glaube schützte auch die Lea vor dem Feind. Drittens, der Glaube schützte die Lea vor Krankheiten und schützt dich und mich vor Krankheiten. War die Lea krank? Wisst ihr was? Was die Volkskrankheit der heutigen Zeit ist? Depression. Und Lea hatte 1000 Gründe, depressiv zu werden. 1000 Gründe zu sagen, ich schaffe es nicht, ich werde nicht von meinem Mann angenommen. Mein Vater kann ich auch abschreiben. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Niemand mag mich, Charlie-Brown-Syndrom. Hatte 1000 Gründe, in Depressionen zu verfallen. Aber der Glaube schützt dich vor Depression. Und schützte die Lea vor Depression. Deine und meine Aufgabe ist, Herr über deine Seele zu werden und meine Seele. Das ist in die Reife zu kommen. Seele ist nicht einfach etwas, was so, ja, vor allen Dingen die Gefühle, die man einfach nur den Lauf lassen kann, sondern du und ich, wir müssen als geistliche Menschen, deswegen bist du auch von Neuem geboren und da ist ein Geist, da ist ein geistlicher Mensch in dir. Du musst lernen zu herrschen und deine Seele zu beherrschen. Und dem Gefühlschaos in dir ein Ende zu bereiten. Und in der Kraft des Heiligen Geistes, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der deinem Geist Zeugnis gibt, der deinen Geist ermutigt, der deinen Geist erneuert. Die Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Im 2. Korinther 5, Vers 7 und 8. Da heißt es, aber wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Und so ging es damals auch der Lea. Was sie gesehen hat, war nicht immer positiv. Was sie erlebt hat, war nicht immer positiv. Aber sie hat weitergemacht, sie hat nicht aufgegeben. Und deswegen kommt das, weshalb sind Paulus und sein Team, weshalb sind sie guten Mutes? Wir sind guten Mutes, möchten aber lieber beim Herrn sein, als hier, in dieser schweren Zeit und in dieser Welt. Diese Sehnsucht darfst du haben. Aber, was hier steht, wir sind guten Mutes. Vorher stand in der gleichen Passage, wir sind alle Zeit guten Mutes. Was macht guten Mut? Glaube. Der Glaube produziert guten Mut. Und ist ein Schutz gegenüber Depressionen, ein Schutz gegenüber Gefühlschaos. Lass nicht alles mit dir geschehen. Sei kein geistlicher Bahnhof, wo jeder Gedanke rein kann, wo jeder Gedanke in sich einnisten kann und auch wieder raus kann. Sondern hüte deine Seele, hüte dein Herz. Und sag, dieser Ort, mein Herz und meine Seele ist ein Ort des Glaubens. Und da gehört nichts anderes rein. Und das andere kannst du rausschmeißen. Ich sage, diesen Gedanken will ich nicht weiterdenken. Das kannst du entscheiden. Warum? Da solltest du das Wort Gottes kennen, weil das Wort Gottes sagt, da. Da haben wir es ja noch besser wie die Lea. Die hatte damals nur das gesprochene Wort Gottes. Wir haben das geschriebene, geoffenbarte Wort Gottes. Das Paket Hoffnung. Glaube schützt vor Krankheiten, vor psychischen Krankheiten, die auch körperliche Auswirkungen haben können. Und deswegen nimm ein Glaubensbad, das dich gesund macht. Und wiederherstellt. Viertens. Der Glaube Leas gab ihr Mut. Und da ist mir noch eine besondere Bibelstelle gekommen. Die Lea war nämlich dabei, als der Jakob zurückgezogen ist, mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Tross. Und dann seinem Bruder Esau begegnen sollte. Und wir alle kennen die Geschichte, da war dieser Fluss, der Jabbok. Und dann hat er die alle rübergeschickt. Und der Jakob blieb auf der anderen Seite. Und da habe ich mich jetzt erinnert, dass Lea mit den allen, mit ihren Kindern auf der anderen Seite stand. Auf der bedrohlichen Seite, wo der Esau am Kommen war mit 400 Kriegern und der Jakob, der Feigling, blieb drüben. Sie hätte sich ja auch verweigern können, hat gesagt, glaub, du bist nicht normal, stell mich doch da nicht mit meinen 7 Kindern dahin. So würde eine Mutter normal reagieren. Aber sie nahm da ihren Platz ein, auch in der Gefahr. Der Jakob wollte sich rausnehmen aus der Gefahr, aber Gott hat ihn nicht ausgelassen und ist ihm da begegnet. Weil ich glaube auch, dass Gott das ganz schlimm fand, was der Jakob da gemacht hat. Dass die Liebe sogar seine Lieblingsfrau war bereit preiszugeben. Und alle Kinder. Nur ich, meine, mir, mich. Das hat Gott nicht gemacht. Und deswegen hat ihm Gott widerstanden. Aber letztendlich kam Segen heraus aus der ganzen Sache. Aber wie gesagt, Lea war bereit, sich auch ins Feuer zu stellen, war bereit, an dem Platz zu sein, wo sie eben hingestellt wurde. Und deswegen muss es immer wieder wiederholt werden. Der sicherste Platz ist der Platz im Willen Gottes. Und selbst wenn du als Missionar oder Missionarin an einen gefährlichen Platz hin musst, der sicherste Platz ist der Platz im Willen Gottes. Und die Lea war eine Frau, die im Willen Gottes geblieben ist. Rahel nicht immer. Rahel hat ja da diese Götzen mitgenommen. War nicht immer im Willen Gottes. Von Lea lesen wir sowas nicht. Die Lea hat es erlebt. Auch da gehört einiges dazu. Sie hat es erlebt, dass ihre jüngste und einzige Tochter vergewaltigt worden ist. Welch ein Schlag für eine Mutter. Welch ein Schlag für die Familie. Und da war ja dieser, ja, das waren Südländer, die waren sehr aufbrausend. Eine südländische Familie. Sehr aufbrausende Leute. Und wir wissen ja, dass Simeon und Levi eine List gebraucht haben und dann alle umgebracht haben. Den Vergewaltiger, aber die ganze Familie. Und dadurch den Jakob in ganz, ganz große Gefahr gebracht haben, weil die waren in der Minderheit. Und die Gefahr war sehr groß, dass sich die gesamte Bevölkerung gegen sie wendet und sie ausrottet. Diesen ganzen Stress hat die Lea miterlebt. Zusätzlich zur persönlichen Not. Und sie hat dann auch erleben müssen, dass ihre Tochter niemals heiraten konnte. Und dass ich eigentlich irgendwo, das ist mir so gekommen, dass ich einfach irgendwie sowas von dem Schicksal der Lea fortgesetzt hat bei der Dina, bei der Arm. Was hat sie noch erlebt? Sie hat den Tod ihrer Schwester erlebt. Menschlich hätte es so sein können, endlich ist die Rivalin tot. Wir wissen, gerade von Männerseite her, dass Eifersucht sehr weit gehen kann. Kain hat seinen Bruder Abel aus Eifersucht erschlagen. Esau wollte Jakob aus Eifersucht dann umbringen. Die Brüder von Josef wollten Josef dann umbringen. Also Eifersucht kann sehr, sehr weit gehen, auch in den Emotionen. Ja, das Herz David war so. Der Saul hat ihn verfolgt. Jonathan war sein bester Freund, aber hat zur verfolgenden Familie gehört. Aber als Saul und Jonathan gestorben sind, hat er wirklich getrauert. Um beide. Nicht nur um seinen besten Freund, sondern auch um den Saul. Und deswegen ist auch so wichtig, unter uns als Gemeinschaft. Auch unter uns gibt es Eifersüchteleien, gibt es alle möglichen Sachen von Beziehungskisten. Wenn du das nicht glaubst, werde Pastor. Untiefen manchmal. Aber Geschwister, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir weitergehen in die Reife. Und da darf es nicht sein, das ist trotzdem mein Bruder und es ist trotzdem meine Schwester. Und es ist so und es bleibt so. Und das taste ich nicht an. Wir haben es hier in der Region erlebt, dass es einfach auch Gemeindekrisen gab, wo wirklich einfach, ja, Regeln des Miteinander einfach tief unterschritten worden sind. Ethik des Miteinanders unterschritten worden sind. Wehe, wenn sie losgelassen, die Geschwister. Aber Geschwister, da muss eine Grenze sein. Manchmal müssen wir uns auseinandersetzen, manchmal müssen wir diskutieren. Und natürlich, ja, sind wir auch da verschieden. Wir haben einen genetischen Test machen lassen und bei mir kam raus, dass ich Wikinger-Vorfahren habe. Ja, und jetzt wissen wir, der Manuel und der Josch, und wir wissen, warum wir so kämpferisch sind. Ja, und wenn wir Auseinandersetzungen haben, dann ist es schon mal ein bisschen, ja, kann es schon mal ein bisschen lauter werden und heftiger werden. Aber wir haben wieder die Fähigkeit, auch uns wieder ganz schnell zu vertragen. Und bei anderen, ja, wenn da der Ton ein bisschen erhoben wird, dann ist das schon die Katastrophe in der Familie. Beantworte ich nachher. Jetzt haben wir ein anderes Thema. Also, ne? Und dann ist es schon eine Katastrophe, wenn die Stimme ein bisschen erhoben wird. Aber oftmals sind die Herzen, da wo äußerlich nichts rauskommt und wo es nicht ausgeschüttet wird, da ist auch manchmal ganz schön was drin an Vorbehalten. Dann läuft es halt in einer anderen Art und Weise ab. Da sind wir wieder verschieden als Geschwister. Aber es darf niemals zu weit gehen. Wer Ablehnung erlebt hat, der ist in großer Gefahr, selbst abzulehnen. Deswegen heißt es in den Sprüchen, dass einfach eine abgelehnte Frau ganz schlimm ist, wenn die dann Herrin wird. Und dann ist das, ne, dann, wenn irgendein Konflikt kommt, dass man dann so weit geht, den anderen für tot zu erklären. Der ist für mich gestorben, die ist für mich gestorben. Ich kann wirklich bezeugen, so habe ich früher manchmal gelebt. Dann war die Person gestorben für mich. Und da hat mir der Glaube weitergeholfen. Und da kann auch dir der Glaube weiterhelfen. Dinge besonders in Familien können ganz, ganz hart werden. Aber es gibt eine Grenze. Und da lasst uns einfach Lea als Beispiel nehmen. Die hat diese Grenzen gewahrt. Die hat den Glauben gehalten. Sie hat nicht aufgegeben. Und sie hat Ablehnung überwunden. Und das Ganze ist zum Sieg geworden. Sie ist geblieben. Übrigens noch etwas zu dieser ganzen Familienstory. Das könnt ihr auch nachlesen. Der Isaac, der hat das alles noch miterlebt. Der hat sogar den Tod Rahels miterlebt und ist erst danach gestorben. Aber Lea hat den Glauben gehalten, halte auch du den Glauben. Lebe im Glauben, nicht im Schauen. Lass dich nicht durch Umstände beeinflussen, sondern schau auf den Herrn und geh da weiter. Gib nicht auf. Begegne ihm im Glauben, dem Feind, und widersteht dem Feind im Glauben. Im Glauben, dass du nicht auf den Feind schaust, sondern auf den Herrn. Manche sind so fasziniert von dem, was hat der Feind schon wieder gemacht und so. Nein, du schaust auf den Herrn und du gehst im Glauben und der Feind hat nur eine Funktion, abzuhauen. Hat nur eine Funktion, das Feld zu räumen. Halt an im Glauben und du wirst auch Schutz vor Krankheiten, auch vor allen Dingen auch vor psychischen. Das ist ein großer Schutz vor psychischen Problemen und Krankheit. Und behalte diesen Mut. Lass uns mit Glaubensmut vorangehen. Und lass uns weitergehen. Lass uns aufstehen. Und lass uns einfach da nochmal ins Gebet gehen. Zu sagen, Herr, könnt ihr dazu Amen sagen?
Amen.
Herr, ich will einer oder eine sein wie die Lea. Ich will nicht aufgeben, sondern ich will im Glauben stehen und im Glauben gehen und im Glauben weitergehen. Im vollen Vertrauen dir gegenüber. Und du wirst Bahn machen. Und wenn du glaubst, hat der Herr dir Glaubensautorität gegeben. Glaubst du das? Wenn du glaubst, hat der Herr dir Glaubensautorität gegeben. Und jetzt nutze die Glaubensautorität und spreche über das Problem oder das, was dich bedrückt oder das, was dir widersteht. Da spreche ich jetzt was darüber aus, im Glauben und im Vertrauen, dass das passiert. Okay? Tu das. Sprich es aus. Gebrauche deinen Glauben. Benutze deinen Glauben. Wenn, dann ist das doch jetzt die beste Zeit. Benutze deinen Glauben. Gebrauche deinen Glauben. Vielleicht geht es um andere Familienmitglieder, die noch nicht beim Herrn sind. Vielleicht geht es um was ganz was anderes. Aber benutze deinen Glauben. Dein Glauben für Durchbrüche. Dein Glauben für Heilung. Erinnere dich dann, dass Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Zur blutflüssigen Frau. Jesu Namen. In Jesu Namen. Und Herr, wir wollen nicht nur religiös Gläubige sein, sondern Herr, wir wollen wirklich glauben, dir vertrauen, dass du unser Leben in deiner Hand hältst und dass du mit uns weitergehen wirst und das Licht am Ende des Tunnels sein wird. Und danke, dass geschrieben steht, dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann. Und Herr, dass einfach heute Morgen Mauern überwunden werden. Dass Mauern durchbrochen werden. Dass Ketten zerbrechen in Jesu Namen. Und eine Freisetzung für ein neues, frisches, fröhliches Christenleben kommt. In Jesu Namen. So lasst uns einfach auch ja, in diesem Sinn und in diesem Geist das gemeinsam das Abendmahl feiern, weil das stärkt dich, das stärkt deinen Geist, das stärkt dein Leib, deine Seele, dein Leib, weil du bekommst Anteil an ihm. Und auch das ist eine Glaubenssache, das Abendmahl zu nehmen. Wenn du es nicht glaubst, dann bleibt es Brot und Wein. Aber wenn du glaubst, wird es zum Leib und zum Blut Christi für dich. Und da bekommst du Anteil an seiner Kraft, an seiner Lebensfreude und an seiner Lebenskraft. Willst du das? Nimm es zur Heilung, nimm es zur Befreiung, nimm es zur Wiederherstellung. Und Herr, wir danken dir für den Leib, den du gegeben hast, den du geopfert hast. Und Herr, wir verkünden das auch. Du bist das Haupt, wir sind ein Leib. Wir sind verbunden mit dir, du bist das Haupt, wir sind die Glieder. Und Herr, wir erklären uns auch eins mit all denen, die dich von Herzen lieb haben. In unserem Land und in der ganzen Welt. Mit dem übrigen Leib Christi. Wir segnen die Gemeinden, die Kirchen hier vor Ort. In Jesu Namen. Und Herr, wir nehmen das auch in Anspruch, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. In Jesu Namen.